Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Der amerikanische Lyriker James Tate sagte zum Prosagedicht einmal: Menschen gehen normalerweise nicht in Deckung, wenn sie einen Prosaabsatz sehen. Ja, und dann finden sie heraus, sie sind eigentlich in einem Gedicht, wo die Sprache anders funktioniert, und dann gibt es eine große Überraschung. Und das fand ich eine schöne Beschreibung dieser subversiven Möglichkeit des Prosagedichts.
Es gibt keinerlei Müssen dort. Es ist einfach ein Freiraum im besten und im einfachsten und auch im weitesten Sinn.
Imaginiertes, Erinnertes, Gelesenes, weit zurückliegendes alles. Irgendwie entsteht so ein Amalgam, wenn ich aufwache. Also das sind oft Nachttexte, die sind nie sehr lang.
Man könnte sagen, das Prosagedicht besitzt keine strikte Definition, wie etwa ein Sonett, aber eine Geschichte. Und diese Geschichte als eine Geschichte von Beobachtungen, von Fragen, die man sich stellt und für die man versucht, Antworten zu geben, das finde ich, ist das eigentlich Interessante am Prosagedicht.
Grenzüberschreiter, das Prosagedicht von Matthias Kussmann.
Dieses Interesse begann vielleicht Anfang der 90er Jahre.
Der Lyriker Farhad Shoghi geriet schreibend in eine Sackgasse und fand so zum Prosagedicht.
Es war eine Zeit, in der mir meine Gedichte immer hermetisch erschienen und ich einen Ausweg suchte. Nicht bewusst eine neue Form, sondern ich wollte irgendwie mehr hin zu einer Art Erzählfluss, zur Geschichte, und dabei ungezwungen einfache Sätze bilden, kurze und lange Sätze, verknüpft mit Erinnerungsarbeit und auch einer Öffnungsbewegung, in der neben banalsten Situationen, so schlichten und größeren Dingen, auch Komplexeres vorkam. Vermisste und wiederentdeckte Objekte, Szenen, Gedanken, Landschaften und so fort.
Das Prosagedicht gehört, wie sein Name schon sagt, zwei Welten an. Es hat keine Verse, sondern einen prosaähnlich fließenden Text, in dem es aber oft Klänge, Rhythmen und eine semantische Offenheit gibt, die man aus der Lyrik kennt. Eine schillernde Mischform, die Elemente verschiedener Gattungen aufnimmt. Ein Ort für literarische Experimente.
Und in diesen Randzonen und Übergängen zwischen Gedicht und Prosa, in diesem Balanceakt zwischen einem weder noch und sowohl als auch, schien dieses andere Sprechen, das ich suchte, am besten zu gelingen.
Farhad Shoghi wurde 1961 in Prag geboren. Er wuchs dort in Westdeutschland und im Iran auf und lebt als Schriftsteller, Übersetzer und Psychiater in Hamburg. 2018 erhielt er den Peter-Huchel-Preis für das Buch »Wolkenflug spielt Zerreißprobe«. Zuletzt erschienen seine frühen Veröffentlichungen mit Prosagedichten in einem Band »Ende des Stadtplans« und »Die große Entfernung«.
Wir sind still. Wir bewegen die Hände und stecken Rosskastanien ein. Die Sonne vor uns war die Sonne hinter uns im Fenster. Wir haben Zungen, auf die sie scheint. Leichter als die einfachste Lüge und die Plätze vor den Häusern denken wir uns zusammen ein Schweigen aus. Wir sprechen nicht mit den Hosentaschen. Wir stecken Rosskastanien ein. Nirgendwo dort, nirgendwo hier plötzlich Wind. Aber wie die Augen da leuchten, ohne nachzukreisen einem Wort. Wir haben Zungen und gehen zum Kastanienbaum, langsam wie im Flur.
Viele Autorinnen und Autoren schreiben Prosagedichte, und dies seit rund 170 Jahren, als die Gattung von dem Franzosen Charles Baudelaire als Poème en Prose begründet wurde und zu einer wichtigen Textsorte der literarischen Moderne avancierte. Dennoch ist es der Literaturwissenschaft bis heute nicht gelungen, sich auf eine Definition dieses widerspenstigen Dings zwischen Lyrik und Prosa zu einigen. Der Germanist Dieter Lamping entschied gar, dass es überhaupt keine Prosagedichte geben könne.
Wenn das Prosagedicht tatsächlich in Prosa geschrieben ist, kann es kein Gedicht im definierten Sinn sein. Wenn es aber ein Gedicht, also in Versen geschrieben ist, kann es keine Prosa sein.
Das sehen Autorinnen und Autoren offenbar anders. Farhad Shoghi, Uljana Wolf und Michael Dornhauser finden in Prosagedichten Räume, die ihnen Gedichte nicht bieten. Uljana Wolf war mit ihren ersten Versuchen allerdings unzufrieden.
Ich habe sehr früh Prosagedichte zu lesen bekommen von einer Freundin, und zwar Prosagedichte des japanischen Romanciers und Lyrikers Yasushi Inoue. Das Jagdgewehr ist eine Sammlung bei Surkamp oder auch Eroberungszüge. Und der nennt in seinem Vorwort diese Texte Kisten, in denen Gedichte stecken, oder auch Behältnisse zur Konservierung des Lyrischen. Und diese Idee mochte ich sehr und habe dann damals angefangen, Prosagedichte zu schreiben, aber irgendwie ist das ein bisschen im Sand verlaufen. Vielleicht kannte ich niemanden, der so schrieb, oder war auch noch nicht weit genug mit der Form. Ich habe einige dann einfach liegen gelassen und andere tatsächlich zu Zeilengedichten wieder umgearbeitet.
Die Berliner Autorin Uljana Wolf, Jahrgang 1979, schreibt Gedichte, Prosagedichte und Essays und übersetzt vor allem aus dem Englischen. 2022 erhielt sie den Preis der Leipziger Buchmesse für ihren Essayband »Etymologischer Gossip«. Während eines längeren USA-Aufenthalts begann sie mit Zweisprachigkeit in Gedichten zu experimentieren. Etwa mit sogenannten »falschen Freunden«, Wörtern, die in zwei Sprachen gleich oder ähnlich geschrieben werden, aber verschiedene Bedeutungen haben, wie das deutsche »Gift«, das auf Englisch »Geschenk« oder »Gabe« bedeutet.
Und die Dichte der Möglichkeiten in der Semantik und das konstante Umflippen der Sprache zwischen englischen und deutschen Bedeutungen führte eigentlich zu so einem Überfluss oder eben so einem Druck, dass ich dann Zeilenbrüche als komplett überflüssig oder überdeterminiert empfunden habe, weil der Sinn sowieso schon die ganze Zeit über irgendwelche Kanten hopste sozusagen. Und dann kam ich auf die Idee des Prosagedichts zurück. Und das war dann auch eine Zeit, in der ich sehr viel amerikanische Prosagedichte gelesen habe, von Cole Swenson zum Beispiel und anderen Autoren, Ashbery auch, die mich sehr beeindruckt haben.
In der Fläche des Prosagedichts fand Uljana Wolf eine ideale Form für ihre sprachspielerischen Texte rund um falsche Freunde, so der Titel ihres 2009 erschienenen Buches. Es enthält alphabetisch nach zentralen Wörtern geordnete Texte, die verschiedene Bedeutungen in beiden Sprachen nutzen, um kleine Geschichten und Sprachereignisse zu erfinden. Beim Buchstaben E spielt die Autorin mit der Zahl 11 und im Englischen elf für Kobold, mit Enkel und ankle, Knöchel.
E. Elf, elf. Enkel, Enkel. Ich habe, wenn ich ehrlich bin, einen elften Finger, und wenn ich lüge, auch. Es ist ein Knubbelfinger, der elfte, mit knarzenden Knöcheln. So sähe das Wort Kobold aus, käme es als Finger auf die Erde oder unter. An den zehn Gelenken hängen sonntags meine Enkel und schaukeln. All das kommt plötzlich, trotzdem wahr. Wenn Wind geht, kannst du's in den Angeln quietschen hören.
Michael Dornhausers Debüt »Der Holunder« erschien 1986. Den kurzen Texten zwischen Lyrik und Prosa gab sein Verlag den Untertitel »Prosagedichte«, was dem Autor, der mit seinen Arbeiten in keine Kategorie passen will, nicht gefiel.
Das ist eine Art Dienstleistung, damit der Buchhandel weiß, wo er das ins Regal zu stellen hat. Aber es gibt diesen Wunsch, der Verwaltbarkeit auch zu entkommen.
Heute akzeptiert er den Untertitel Prosagedichte mit etwas Zähneknirschen. Michael Dornhauser, 1956 in Vaduz, Liechtenstein geboren, lebt in Wien. Neben Prosagedichten veröffentlicht er unter anderem Gedichte, Prosa und Erzählungen. Er übersetzte auch aus dem Französischen und erhielt 2009 den Georg-Trakl-Preis für Lyrik. Der Expressionist Georg Trakl war einer der ersten deutschsprachigen Autoren, die Prosagedichte schrieben, inspiriert vom französischen Poème en Prose. Rund 70 Jahre später begegnete auch Dornhauser dem Prosagedicht auf diese Weise.
Ja, ich bin 1981 im Laufe meines Romanistikstudiums zum ersten Mal auf Texte von Francis Ponge gestoßen, aus dem Band Parti pris des choses, Parteinahme für die Dinge, und habe in loser Anlehnung dann Texte geschrieben, die sich auch mit Dingen befassen. Ponge hat allerdings den Titel Poème en prose, soweit ich weiß, nicht verwendet, sondern Proème, also es ist eine Anderschiebung von Poème und Prose.
Francis Ponge sträubte sich Mitte des 20. Jahrhunderts gegen Vereinnahmungen und Kategorien, wie später Michael Dornhauser. Dessen erste Prosagedichte entstanden, weil er die Einteilung seiner Gedichte in Verse zunehmend willkürlich fand. Warum sollte er ausgerechnet an dieser oder jener Stelle mit diesem oder jenem Wort einen Vers enden und einen neuen beginnen lassen?
Ich habe gedacht, ja, besser etwas so unentschieden wie dieser Prosagedicht als Verse zu schreiben, die mir als Verse nicht evident sind. Die Notwendigkeit, Verse zu schreiben, war mir, wie soll man sagen, nicht zwingend genug. Es ist für mich oft eine Beliebigkeit der Form, wann diese Zeile abbricht. Und so habe ich mich dann doch fürs Prosagedicht entschieden.
In dem der Text ohne Brüche fließt. Doch auch das kann zu Beliebigkeit führen. Darum gibt Dornhauser seinen Prosagedichten manchmal bestimmte Längen vor, die ihn zwingen, Inhalt und Form auf begrenztem Raum auszubalancieren. In dem Buch Variationen in Prosa waren es 2013 11 Druckzeilen. In Wie Gras sind es 2022 nur 5. Die stark rhythmisierten Texte, in denen sich Erinnerungen, Naturbilder und Fantasien mischen, sind von Wörtern und Bildern angeregt, die dem Autor manchmal beim Aufwachen durch den Kopf gehen.
Ich habe dann schon die Freude, oder man kann sagen Zwang, die alle in eine gewisse Länge als Form zu bringen. Nicht? Form ist ja etwas sehr Wichtiges. Also ich denke, eine Form von 4 Zeilen oder 5 oder bei den Variationen waren es 11, die wirkt auf den ganzen Text ein. Wenn man weiß, da muss ich zu einem Schluss gefunden haben, aber nicht einfach zack aufhören, weil jetzt da die 11 Zeilen sind, sondern das muss sich ja irgendwie fügen, dass der Schluss auch stimmig ist. Ne? Da sie zogen hell die Wolken, da die Straßen sanft sich schmiegten an den Fuß der weiten Hügel, war ein Atmen in den Wiesen und noch einmal später Sommer. Da sich lösten, flogen Fäden, die sich silbenleicht, dann schlingernd in dem Abendlicht verloren.
Einerseits ist das Prosagedicht durch seine Hybridität ja einfach eine wunderbare Experimentierstätte für AutorInnen, ja, gegen Konvention anzuschreiben und eben auch Setzungen, mit denen man Traditionslinien, mit denen man aufgewachsen ist, anders umzugehen.
Uljana Wolf sieht das Prosagedicht als widerständige, subversive Form, die auch die Leser herausfordert.
Und andererseits fordert es einfach durch seine Unzugehörigkeit, durch den paradoxen Namen Prosagedicht und das Changieren zwischen Gattungen auch Rezeptionsgewohnheiten heraus. Was mache ich damit jetzt? Ist das Lyrik? Ist das Prosa? Wie lese ich das?
Nun ja.
Was das widerständige Potenzial der Gattung angeht, ist Michael Dornhauser eher skeptisch.
Das freirhythmische Gedicht wie das Prosagedicht, das sind Errungenschaften aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Und so eine Errungenschaft hat natürlich eine gewisse Sprengkraft, aber nicht 200 Jahre lang.
Auch die Kleinschreibung der Wörter im Gedicht gelte heute manchmal noch als subversiv, sei aber längst eine Konvention unter anderen. Ein Aufbegehren sieht Dornhauser dagegen in jüngeren Formen wie der live performten Slam-Poetry mit ihren treibenden Rhythmen, die Reime überzeugend neu nutze. Auch Farhad Shoghi hält Prosagedichte nicht für subversiv, zumindest nicht die eigenen.
Ich verfolge beim Verfassen eines Prosagedichts nie einen bestimmten Zweck. Die thematischen Schwerpunkte bilden sich beim Schreiben aus. Es gibt nicht die Idee, ich will nichts erreichen, ich will auch kein Machwerk schaffen. Niemand soll belehrt werden.
Shoghi geht es um ein anderes, gewährendes Sprechen, wie er es nennt. Das Prosagedicht bietet ihm einen offenen Raum für Wörter und Gedanken, die er den Leserinnen und Lesern anbietet. Später im Gespräch erkennt der Autor dann doch einen möglicherweise widerständigen Zug des Prosagedichts.
Wenn dieses andere Sprechen sich dem Zugriff auf feste Bedeutungen entzieht, ist es vielleicht als eine sanfte, beinahe zärtlich gewährende Geste im Lärm der heutigen Welt subversiv.
Lieber Freund, ich übersende Ihnen ein kleines Werk, von dem man, will man nicht ungerecht sein, nicht sagen könnte, es habe weder Kopf noch Schwanz, da im Gegenteil alles darin, im Wechsel und auf Gegenseitigkeit, Kopf und Schwanz zugleich ist.
Paris, 1862. Charles Baudelaire, Anfang 40, schickt einem Zeitungsredakteur ein Konvolut von Texten. Er vergleicht es mit einer Schlange, die man überall zerteilen könne. Jedes Stück stehe für sich, sei auch ohne die anderen zu verstehen. Und die Texte seien nicht Lyrik oder Prosa, sondern beides zugleich, Kopf und Schwanz der Schlange.
Baudelaire erfindet eine Textsorte, die weder Poesie, Gedicht noch Prosa ist, die in das überlieferte, tradierte System der Gattungen nicht hineinpasst. Und zwar nirgends. Ja, sie fällt nicht auf die eine, nicht auf die andere Seite. Sie ist nicht einfach eine Kombination, sondern sie versucht für neue Themen, neue Inhalte etwas ganz Neues zu erfinden.
Sagt der Literaturwissenschaftler Armin Schäfer von der Uni Bochum. Baudelaire gehört zu den prägenden Figuren der literarischen Moderne. Ihn faszinieren die Großstadt Paris, die Bars und Bordelle, die Liebe und der Sexus. Und er sieht auch das Abgründige und Hässliche, das Nebeneinander von Arm und Reich, die Vereinzelung der Menschen und das Elend der Ausgestoßenen. Darüber hat er schon im Gedichtband »Les Fleurs du Mal«, »Die Blumen des Bösen« geschrieben und einen Skandal verursacht.
Und nachdem Baudelaire schon einige grundlegende Innovation gemacht hat, setzt er sozusagen noch eins drauf und publiziert kleine, kurze Prosatexte, für die er die Bezeichnung Petit Poème en Bronze, kleine Gedichte in Prosa, einführt.
Erste Poème en Prose habe es schon im 18. Jahrhundert gegeben, schreibt Baudelaire, etwa von Aloysius Bertrand. Doch die handelten von einem idyllisierten früheren Leben, während er eine Form für die Moderne und die Großstadt schaffen wolle, für Sujets, die viele seiner Zeitgenossen für nicht literaturfähig halten. Diese Sujets fordern eine neue Form.
Wer von uns hat nicht in seinen ehrgeizigen Tagen vom Wunder einer poetischen Prosa geträumt? Musikalisch ohne Rhythmus und ohne Reim, geschmeidig genug und kantig genug, um sich den lyrischen Regungen der Seele, dem Hin- und Herwogen der Träumerei, den jähen Zuckungen des Bewusstseins anzupassen.
Mit dem Prosagedicht geht Baudelaire über den klassischen Formenkanon der Lyrik hinaus, dem er in den Blumen des Bösen noch weitgehend folgte.
Es gibt Gedichte wie ein Sonett, da hat man eine Form, die ist überliefert und in die kann man dieses oder jenes gleichsam einfüllen.
Das klassische Sonett besteht aus 2-4- und 2-3-Zeilern, Quartetten und Terzetten, mit vorgegebenen Versmaßen und Reimschemata.
Bei dem Prosagedicht kann man sich nicht auf allgemeine Lösungsmodelle für Formen zurückbeziehen, wie man das in der Elegie, in der Hymne, im Sonett, im Epigramm, im Volkslied und so weiter tun könnte. Das Prosagedicht löst sich vom Mündlichen. Ne? Man kann sie zwar vorlesen, aber man wird sie nicht deklamieren. Ja? Man braucht keine Schulung, um das Prosagedicht gleichsam vorzutragen. Insofern ist das Prosagedicht einerseits eine Ablösung von bestimmten Üblichkeiten, Formkanon und so weiter. Andererseits ist es durch diesen Freiraum, den es sich verschafft, geeignet, eben Dinge sagbar werden zu lassen, die vorher eben sich haben nicht sagen lassen.
Das Poème en Prose folgt für Baudelaire einer Übereinstimmung von Inhalt und Form, die jedes Mal neu gefunden werden muss. Es gibt keine Vorgaben. Seine neuartigen Prosagedichte erscheinen zunächst nicht als Buch, sondern in Zeitungen und Zeitschriften, kurzlebigen Medien des Tages, was zum Großstadtthema passt.
Es gibt eine relativ komplexe Publikationsgeschichte und nach seinem Tod, Baudelaire stirbt 1867, zwei Jahre später, wird posthum eine Sammlung Petit Poème en Prose publiziert. Und das ist sozusagen die Gründungsszene dieser eigentümlichen literarischen Gattung.
Das Buch heißt Le Spleen de Paris, der Spleen von Paris, wobei Spleen für Melancholie steht. Ein später viel zitiertes Prosagedicht handelt vom wenig lyrischen Aufeinandertreffen eines Hundes und eines Parfümfläschchens.
Der Hund und das Flakon. Mein schöner Hund, mein braver Hund, mein liebes Hündchen, treten Sie näher und inhalieren Sie dieses großartige Parfum, erstanden beim besten Parfümeur der Stadt. Und der Hund wedelt mit dem Schwanz, was, wie ich glaube, bei diesen armen Wesen das Zeichen ist, das dem Lachen und dem Lächeln entspricht, kommt herbei und hält neugierig seine feuchte Nase an das geöffnete Flakon. Dann weicht er plötzlich erschrocken zurück und verbellt mich vorwurfsvoll. Ach, armer Hund, wenn ich Ihnen einen Haufen Kot angeboten hätte, dann hätten Sie mit Wonne daran geschnuppert und ihn vielleicht aufgefressen. So gleichen also auch Sie, Sie unwürdiger Gefährte meines traurigen Lebens, dem Publikum, dem man nie zarte Düfte vorsetzen darf, die es nur aufbringen, sondern sorgfältig ausgewählten Kot.
Baudelaire hatte immer größtes Interesse an der Provokation und stellt das ostentativ aus, ganz klar.
Der Text führt von der Ansprache eines Ichs an seinen Hund, der gesiezt wird, zu einer so aggressiven wie vernichtenden Kritik am Kunstpublikum. Michael Donhauser?
Naja, da ist die Seite sehr deutlich, die aristokratische ist, das Menschen nahezu verachtende. Das gibt's bei Baudelaire, das ist allerdings völlig gebrochen, dann wieder mit einer sehr, sehr feinen Einfühlung. Zum Beispiel die Petit Vieille, die alten Frauen, die Kriegswitwen schließlich, in die er sich einfühlt, das ist bei Baudelaire so. Und hier ist einfach ganz entschieden der Aristokrat im Wort.
Also hier sticht natürlich sofort die für Baudelaire typische Ironie ins Auge. Und was mir gefällt aber, ist die Zeitlosigkeit der Kernaussage dieses gleichnishaften Gedichts. Man kann sie mit Leichtigkeit auch auf heutige Erwartungen des Publikums beziehen.
Meint Farhad Shoghi. Heißt das, man sollte dem Publikum, das es nicht besser verdient, am besten Dreck verkaufen?
Nein, sagen wir so, sie wollen was Greifbares haben. Das Subtile, Feine, Stillere, was vielleicht nicht gleich zu fassen ist, was nicht gleich zu greifen ist, das hat es immer schwer.
Inspiriert von Baudelaire schreiben auch Autoren wie Arthur Rimbaud und Stéphane Mallarmé Prosagedichte. Bald darauf gelangt die neue Gattung von Frankreich in den deutschsprachigen Raum.
Um 1900 gibt es natürlich eine Auseinandersetzung mit französischen Prosagedichten. Man übersetzt. Ein Dichter wie Stefan George, der Baudelaire übersetzt hat, der Mallarmé übersetzt, entdeckt das. Autoren wie Hofmannsthal entdecken das.
1902 zieht der Lyriker Rainer Maria Rilke aus dem idyllischen Worpswede nach Paris. Dort entstehen Texte, die er Gedichte in Prosa nennt. Sie sind von heute aus gesehen Nebenwerke, ganz im Gegensatz zu Rilkes einzigem Roman, die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge, dem ersten modernen Roman deutscher Sprache, der 1910 erscheint.
Man hat gesagt, der Anfang des Malte, die ersten 8 Einträge, seien kleine Prosagedichte. Es geht bei Rilke darum, überhaupt nochmal zu fragen, was ist Wahrnehmung? Ja, wie funktioniert Wahrnehmung? Wie kann ich neue Formen der Wahrnehmung und der Darstellung der Wahrnehmung finden? Ein Problem, das in der zeitgenössischen Malerei ubiquitär ist.
Malte kommt aus der dänischen Provinz nach Paris und leidet unter der Reizüberflutung der modernen Großstadt, fühlt sich regelrecht bedroht. Rilke stellt Maltes sprunghafte, fragmentierte Wahrnehmung und seine existenzielle Not in kurzen, unverbundenen Abschnitten dar. die zugleich rhythmisiert sind, lyrische Stilmittel wie Assonanzen, Konsonanzen und Wiederholungen nutzen.
Dass ich es nicht lassen kann, bei offenem Fenster zu schlafen. Elektrische Bahnen rasen läutend durch meine Stube, Automobile gehen über mich hin, eine Tür fällt zu. Irgendwo klirrt eine Scheibe herunter, ich höre ihre großen Scherben lachen, die kleinen Splitter kichern. Dann plötzlich dumpfer, eingeschlossener Lärm von der anderen Seite, innen im Hause. Jemand steigt die Treppe, kommt unaufhörlich, ist da, ist lange da, geht vorbei. Und wieder die Straße, ein Mädchen kreischt, ah, tais-toi, je ne veux plus. Die elektrische rennt ganz erregt heran, darüber fort, fort über alles. Jemand ruft, Leute laufen, überholen sich, ein Hund bellt. Was für eine Erleichterung, ein Hund. Gegen Morgen kräht sogar ein Hahn und das ist Wohltun ohne Grenzen. Dann schlafe ich plötzlich ein.
Nach dem Ersten Weltkrieg bestimmt die neue Sachlichkeit die deutschsprachige Literatur. Das experimentelle Prosagedicht tritt in den Hintergrund. Erst zwei Jahrzehnte später wird es wiederentdeckt.
Das Prosagedicht erlangt besondere Relevanz nach dem Ende des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs.
Die NS-Kulturpolitik favorisierte traditionelle Gedichtformen, Helden- und Naturverklärung, die weit über das Jahr 1945 hinaus die Literatur prägen.
In einer Zeit, in der sehr viele Gattungen und Gattungsformen gleichsam besudelt waren, ja, in der man das Verdrängen in bestimmten lyrischen Formen gleichsam kultivierte, war die Herausforderung, neue Formen und Weisen des Sagens und Schreibens zu finden, die sich nicht bequem ausruhen konnten auf Überlieferten, besonders interessant.
Ilse Eichinger wird 1921 in Wien geboren. Ihre Mutter ist Jüdin. Eichingers Großmutter und ihre Tanten mütterlicherseits werden 1942 von den Nationalsozialisten deportiert und umgebracht. 1948 erscheint Eichingers Roman »Die größere Hoffnung« über rassisch verfolgte Kinder, der sie bekannt macht. Sie hat auch mit Erzählungen und Hörspielen Erfolg, beginnt aber an der Verbindlichkeit von Sprache und Erzählen zu zweifeln. Später notiert sie:
Niemand kann von mir verlangen, dass ich Zusammenhänge herstelle, solange sie vermeidbar sind.
1953 heiratet Ilse Eichinger den Schriftsteller Günther Eich. Bald darauf veröffentlicht sie in Zeitschriften und Anthologien Prosagedichte über einige Orte ihrer Kindheit in Wien. Darin ist der Zweifel am Erzählen und an Zusammenhängen schon spürbar. Uljana Wolf:
In der Schreibbeziehung zwischen ihr und Günther Eich gab es einen Namen für diese Texte und das waren Maulwürfe. Es leitete sich her aus einer Episode, die in einem Brief ganz wunderbar beschrieben ist, in der Günther Eich lange einen Maulwurf beobachtete, der sich in der eigentlich Wintererde versuchte zu bewegen.
Ilse Eichinger wird durch Eichs Brief inspiriert zu einem Namen für das, was beide schreiben.
Diese Gattungsbezeichnung für Prosagedichte, die ja hochinteressant ist, die Maulwürfe, mit der Günther Eich 1968 seine Prosagedichtsammlung betitelte, die stammt eigentlich, nimmt man an, von Ilse Eichinger.
Günther Eichs anarchische Maulwürfe untergraben vieles von dem, was man gemeinhin als sinnvoll erachtet. Das Buch wird zu einem seiner bekanntesten Werke. Ilse Eichinger reklamiert den Begriff nie für sich. Bücher mit eigenen Prosagedichten publiziert sie erst spät. Ihre Maulwürfe aus den 50er Jahren erscheinen 2001 unter dem Titel Kurzschlüsse.
Stadtmitte. Etwas kommt in den Sinn. Jagt nicht und biegt nicht ein wie Wagen, die vom Stephansplatz in eine Nebengasse wollen, sondern biegt ein wie die Straße selbst, hat Knopfgeschäfte und Kaffeehäuser in sich, öffnet und verbirgt vieles, zeigt die Schaufenster und alles, was vorne liegt, und lässt die Magazine im Dunkel. Ich weiß von den Schokoladekuchen, von der Hochzeit des Joachim und der Anna, die sie vergessen haben, von der Judengasse, in die der Wind weht. So hilft uns der Himmel. Lass doch die Sonne ruhig matter werden. Es gibt Wolle und Schuhe zu kaufen in den Seitengassen und eine Stiege mit Gras bewachsen führt hinunter. Die Orte,
die wir sahen, sehen uns an.
Das Gedicht scheint ganz deutlich darauf abzuzielen, dass etwas nicht ausgesagt, nicht dargestellt werden kann, aber dennoch eigentlich nicht zu übersehen und hören ist. Es ist präsent. Und dieses Gedicht ist, wie so viele der Prosagedichte von Ilse Aichinger, auf natürlich die Erfahrung ihrer Familie, der Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden zu beziehen.
Auf den ersten Blick schlicht und dann immer komplexer, je näher man hinguckt. Und da ist eine Gleichzeitigkeit, also so sehe ich es zumindest, von Abwesenheit und Anwesenheit, Gewissheit und Ungewissheit. Und die selbstverständlichen Wörter, die hier auftauchen, können trotzdem überraschen. Sie perlen regelrecht in die Stadt hinein. Also mir gefällt es, wie diese Wörter plötzlich zu perlen beginnen. Beinahe Kugelwörter, würde ich sagen, die selbst einen anschauen. Ich habe das Gefühl, die Wörter schauen mich an. Mehr mich als ich sie.
Wie Farhad Shoghi berührt das Prosagedicht auch Michael Donhauser.
Da wird man wehmütig, weil diese Gassen in Wien, die wird man heute sehr wahrscheinlich noch sehen als Architektur, aber die Geschäfte, von denen hier spricht, die werden man nicht mehr so leicht finden. Also das hat etwas sehr Anrührendes, ja, dieses Gedicht. Und ist lose, es ist viel loser verfasst, als ich das schreibe. Bei mir ist ja schon ein rhythmischer Zwang auch drin, kann man sagen. Ne? Und dieses Lose hat auch etwas sehr Leichtes, das hat etwas sehr Einnehmendes.
Ilse Aichinger unterbricht Stadtmitte dreimal durch Leerzeilen.
Bei diesem Prosagedicht von Ilse Aichinger, finde ich, schreibt sich durch diese Absätze einfach eine große Zeitlichkeit ein, die in der Lage ist, auch das, was nicht gesagt wurde, das, was ausgelöscht wurde, ins Gedicht reinzuholen.
In ihrem Essay Box Office von 2010 nennt Uljana Wolf Prosagedichte, die meist im Blocksatz gedruckt werden, Boxen, im Sinn von Kisten oder Behältern. Oft haben sie keine Leerzeilen, keine Leerstellen wie Aichingers Stadtmitte. Es scheint, als reize der Textblock Autorinnen und Autoren, komplexe Inhalte und auch Brüchiges eng hineinzupacken.
Mir gefällt es sehr, mit einer Box von einer gewissen Größe zu arbeiten, die mir so eine strenge Form oder Gehaltenheit eben gibt. Also weil ich weiß, dass sie rechts und links irgendwie beschränkt ist und auch nicht zu lange nach unten gehen darf. Das sind einfach Regeln, die ich mir setze, die aber auch aus dem Schreiben, aus dem Experimentieren selber kommen und die mir dann die Freiheit geben, innerhalb dieser Textfläche, dieser Box, mit Überschuss oder auch einem gewissen Druck der Sprache zu spielen. Kar. Kau. Kau. Kind. Kind. Kissen. Kiss. Sei ein Kind, lieber Freund, und höre, was du hier nicht siehst. Kau. Genau, als wüchse über diese Zeilen Gras, eine Art saftige Güte. Und grübeln wäre erlaubt, wie grasen oder lesen mit dem Magen. Ruminate, illuminate. Und wirst du müd und wollen deine Lippen anderes wissen, baue ich uns aus Heu ein Kissen. Am Morgen liegt auf unserer grünen Lektüre wieder Tau. Genauer, lauter Lupen.
Schon die im Druck sichtbare Kompaktheit solcher Boxen unterscheidet das Prosagedicht vom Gedicht. Uljana Wolf spricht auch von einer Textfläche.
Ich mag diesen fließenden Raum der Gleichzeitigkeit im Prosagedicht sehr. Ne? Also natürlich gibt es auch eine Gleichzeitigkeit im Zeilengedicht, aber wenn der Raum, den man liest und den man wahrnimmt, so anders strukturiert ist, dass er nicht von oben bis unten in diesen Leitern, die Zeilen als Leitern, ja, hinabschreitet, sondern wie so eine Kreisstruktur eigentlich auch aufbaut in so einer Box, eine Textfläche. Das mag ich sehr und das gibt irgendwie meinem Schreiben dann manchmal einfach eine neue Energie.
Farhad Shoghi?
Das ist wie ein Gelände, in dem ich Hügel schaffen kann, eine Stadt, eine Gasse, einen Stuhl hinstellen kann, mich bewegen kann, der Arm geht nach oben, die Füße schwingen nach vorne, ich kippe nach hinten. Also ich habe das Gefühl, dass ich, wenn ich diese Kastenform wähle, dass ich dann frei bin von Manierismen. Es ist einfach nur der Text, so wie er ist, steht er da. Mir scheint das plötzliche Geschehen, noch aufgebauscht zur Löwenzahnwiese, immerzu am Anfang zu sein. Jenseits der Schauplätze des in die Schuhe Schlüpfens leuchten mir die Flussschleifengesten als Ausdehnungen ein. Mit Wunschfüßen komme ich meinen Schuhen auf den Grund. Vielleicht schaue ich und drehe den Kopf. Ich habe meine Ahnung schon gehabt, meinen Blickschwung zum Verhalten der Vögel im Flug und weiteres Aufgebauschtes mit Schachtelhalmgras und Traubenhyazinthe, so gerne sage ich, noch ein paar Schritte. Und meine Unklarheiten sind lange umgeben von Hügellandschaft.
Ein in der Schwebe gehaltenes Nachdenken.
So charakterisiert der Lyriker und Erzähler Walter Helmut Fritz 1969 ein Poème en Prose der französischen Autorin Nathalie Sarraute in dem Essay »Möglichkeiten des Prosagedichts«.
Eine Einsicht, die sich der dingfesten Formulierung verweigern will, nur erhascht werden kann mit Worten, in denen Sprechen und Schweigen, Anwesenheit und Abwesenheit, Gewinn und Verlust, Wahrheit und Irrtum einander ganz nahe kommen.
Die Beschreibung trifft auch auf viele seiner eigenen Arbeiten zu. Walter Helmut Fritz ist von den 1970er bis 1990er Jahren ein herausragender Vertreter des deutschsprachigen Prosagedichts, neben Ilse Eichinger, Friederike Mayröcker und Sarah Kirsch. Er ist kein Freund großer Worte und ringt oft mit den wenigen, die dann Literatur werden. Wie sein Kollege Gottfried Benn, über den er dieses Prosagedicht schreibt.
Er begann eine Rede an seine Bücher. Ich wollte etwas über Benn schreiben. Fand keinen Anfang, ging herum. Nach einigen Tagen träumte ich von ihm. Er begann eine Rede an seine Bücher, sprach von summenden Rätseln. Die Sprache nannte er das Licht der Dinge. Man merkte, dass er gewohnt war zu schweigen. Er schob seinen Tisch näher zum Fenster und begann wieder zu arbeiten. Nachher sagte er noch, diese Angst, wenn sich die Starrheit löst.
Mir gefällt vor allem an diesem Gedicht dieses unprätentiöse Parlando, die sanften Übergänge zwischen den Sätzen, die Ruhe, die Stille und dann ein leichtes Anschwellen dabei, nichts Überflüssiges. Und am Ende... Jetzt kommt bei mir ein bisschen auch der Psychiater zum Vorschein. Die Entkopplung des Affekts von seiner Destruktivität. Die Angst lässt nicht erstarren, sondern sie wird fruchtbar.
Ein Text über Sprechen, Schweigen und die Schwierigkeiten des Schreibens. Bei Gottfried Benn und auch bei Fritz, der keinen Anfang findet und schließlich doch über Benn schreibt. Sonst gäbe es dieses Prosagedicht nicht. Armin Schäfer.
Prosagedichte nehmen auf andere Prosagedichte und Gedichte immer schon Bezug. Das macht Literatur sowieso, aber Walter Helmut Fritz nimmt diese Bezugnahme und lässt sie selbst zum Thema des Gedichts werden.
Das Prosagedicht bietet mehr Platz für Gedanklichkeit als das Gedicht, schreibt Fritz in seinem Essay. Zu viel Reflexion lasse Gedichte umkippen. Darum porträtiert er Menschen aus Literatur, Philosophie und Naturwissenschaften gern in Prosagedichten.
Das Prosagedicht richtet sich an Leserinnen und Leser, die Lust haben, sich nicht so sehr von Stimmungen, Empfindungen, Gefühlen beim Lesen leiten zu lassen, sondern die Lust haben an komplexen Unterscheidungen, an diffizilen Beobachtungen, die gleichsam Lust haben, das Lesen mit dem, ich sag's ganz platt, Denken zu verbinden.
Für Michael Dornhauser dürfen Prosagedichte aber niemals das Nachdenken ausstellen.
Mir sind Reflexionen im Text peinlich.
Nachdenken Der Autor löst Reflexionen in Bilder auf, wie er sagt, und unterstützt die Bilder durch eine starke Rhythmisierung der Texte.
Der Rhythmus hat für mich autosuggestive Wirkung. Meine lyrische Arbeit hat diese Tendenz, eine Beruhigung zu initiieren oder zu realisieren. Es ist natürlich das, was auch das etwas Ungewöhnliche ist, sage ich mal. Weil wir eigentlich immer wieder aufgerufen werden, unruhig zu sein, statt ruhig, wachsam zu sein. Ich habe eher das Problem, dass ich zu wachsam bin und in diesem Rhythmik eine innere Ruhe finde. Wie versehrt sich uns bald zeigte, was einst blühte als genügend blass zu füllen, mit dem Zauber eines Welkens still das Zimmer, wenn sich löste sanft als streute, wäre restlich noch ein Leuchten, das als Glanz sich legte spiegelnd auf die Möbel dann und Simse.
Damit der einwiegende Rhythmus aber nicht leiernd wird, lässt Donhauser ihn auch mal ein wenig stolpern und streut Wörter wie verlottert oder Gerbstoff in die kleinen Idyllen.
Etwas verlottert, wie blass durchwirkt von welkem Laub, stand im Schein der restlichen Sonne der Nussbaum, duftend von der sanft bitteren Wärme seines Gerbstoffs, während nahe am Wegrand Dahlien hoben ihre Blüten, in Farben und gefüllt entgegen einem tiefen Blau.
Michael Donhausers Buch »Wie Gras« hat den beziehungsreichen Untertitel »Legenden«. Man denkt an Heiligen- oder Heldenlegenden, findet sie in den Texten aber nicht. Auch legendäre Taten oder geschichtliche Ereignisse nicht. Ebenso wenig die Legende, erklärende Angaben in Landkarten oder unter Abbildungen. Auch die Literaturkritik rätselte, was gemeint sei.
Wie das gelesen wird, das steht jedem Leser frei. Also ich sage nicht, dass jetzt meine Deutung die quasi richtige ist. Ich fand es auch schön, wie da gerätselt wurde. Meine Vorstellung davon war schon, dass ich da, wie schon gesagt, Erinnertes und Imaginiertes verbindet. Das ist ja auch nicht streng zu scheiden, nicht? Die Erinnerung und die Imagination.
Die Assoziation Heiligenlegenden sei jedenfalls nicht falsch.
Und in den tatsächlich Heiligenlegenden wird ja unterschieden zwischen historisch Verbürgten und dem Erfundenen. Aber diese Trennung, die ist nur gültig für Leute, die nicht glauben. Für den Gläubigen ist das Faktum und das Wunder ebenso tatsächlich. Und das hat mich irgendwie fasziniert, wenn ich denke, dass die Literatur auch von diesem Glauben lebt.
Man solle die Prosagedichte nicht auf Dichtung oder Wahrheit hin untersuchen, meint der Autor. Seine Fünfzeiler in »Wie Gras« nehmen nur einen kleinen Teil der jeweiligen Seite ein. Der Rest bleibt leer, damit die Texte Luft bekommen, atmen können. Überhaupt verbindet man Prosagedichte oft mit den sogenannten kleinen literarischen Formen, was auch richtig ist. Die meisten beanspruchen nicht mehr als eine halbe oder dreiviertel Seite. Allerdings gibt es auch Gegenbeispiele.
Ich selber habe tatsächlich 20- bis 30-seitige Prosagedichte geschrieben in dem Band von den Dingen. Es gibt ja auch Gedichte, die ellenlang sind. Ich sehe nicht das Zwingende der Kürze.
Schon Baudelaires Petit Poème en Prose sind nicht alle so klein oder kurz, wie der Autor behauptet. Es gibt auch 5- oder 6-seitige Texte, genau wie bei Ilse Eichinger. Und Francis Ponge hat noch längere verfasst. Ganz zu schweigen von dem US-Amerikaner John Ashbery, einem Grenzgänger zwischen den literarischen Gattungen, auf den Uljana Wolf in ihrem Essay »Box Office« verweist.
Ich zitiere zum Beispiel einfach John Ashberys Gedichtband »Three Poems«. Der besteht aus 3 Gedichten, Prosagedichten, von denen eben 1 bis zu 50 Seiten lang ist.
»Three Poems« erscheint 1972 mit dem erklärten Ziel, ein offenes Feld an narrativen Möglichkeiten zu schaffen. Für Ashbery gibt es, wie für Uljana Wolf, keine Längenvorgaben für Prosagedichte. Wenn sie selbst schreibt, weiß sie freilich nie, ob ein Prosagedicht oder ein Gedicht entsteht. Die Autorin spricht von einem ständigen Biegen und Abbiegen zwischen den Formen.
Manchmal ist ein Zeilenbruch sehr, sehr hilfreich und manchmal empfinde ich den eher wie so einen künstlichen Staudamm, hinter dem sich die Sprache verknotet vor lauter Erwartung und Vorhersehbarkeit, weil jetzt irgendwie abgebogen werden muss. Und wenn man dann sagt, okay, ich mache ein Prosagedicht raus, ich lasse es hier fließen und arbiträr zufällig dort brechen, wo eben die Box zu Ende ist, dann entsteht eine ganz andere Energie. Und manchmal ist es aber so, dass ich auch in dieser Box einfach stecken bleibe und die Sprache da eigentlich total lahm herumschwappt oder irgendwie keine Spannung bekommt. Und dann hilft mir, das wieder in Zeilen aufzubrechen.
Dust Bunnies, in dem es um lästige Woll- oder Staubmäuse in der Wohnung geht, ist eines von Uljana Wolfs Prosagedichten. In der Box kann sie tun, was sie sich im Gedicht verbietet, erzählen, zumindest ansatzweise. Und es gibt ein Ich, ein Wir und ein Du, die bei ihr im Gedicht ebenfalls weitgehend tabu sind.
Dust Bunnies. Wir wollten über kleine Tiere sprechen, wollten auf die Knie gehen für die kleinen Tiere, jene aus Staub und Schlieren, in Ritzen und Dielen, jene, die in grauen Fellen frieren, unsere Tiere aus Nichts. Wir wollten auch ganz nah in deiner Sprache und in meiner hauchen, sag mir, Liebes, hast du heute schon gesaugt? Nein, wir wollten unsere Tiere nicht erschrecken, klein wie Flecken sind das Flecken, haben sie nicht Puschelschwänze, lange Löffel oder lange Schwänze, Tuschelohren, wollten wir nicht weniger rauchen, weniger husten, weniger entweder oder sein. Gestern war die Zimmerecke einsam in ihrer knarzenden Öde, heute ist sie Hort, heute zärtlichen Horden ein Port, wir wollen also still sein, auf den Knien lauschen, unsere kleinen Tiere, wie sie ihre wollenen, mondgrauen Namen tauschen.
Eigentlich bin ich mit 4 Sprachen aufgewachsen, dem Tschechischen, dem Deutschen, dem Farsi, dem Aserbaidschanischen. Und dann kam noch das bayerische Idiom dazu.
Farhad Shoghi wird in Prag geboren. Seine Eltern sprechen Tschechisch miteinander. Aber die Mutter ist Deutsche und der Vater Iraner. Dazu kommt eine Großmutter aus Aserbaidschan. Shoghi wuchs in der Tschechoslowakei, dem Iran und schließlich in Deutschland auf, wo er in Bayern Medizin studierte. Heute lebt er in Hamburg und schreibt auf Deutsch. Was für ihn nicht selbstverständlich ist. Die anderen Sprachen hallen nach.
Die Annäherung, das Entfernen, das Vergessen, das Wiedererinnern führte zwangsläufig zu Ungewissheiten und auch Unsicherheiten, einer Verunsicherung. Das sind alles Momente, die so ineinander hineingesickert sind und mein Gefühl für Sprache auch beeinflusst haben. Also auch für dieses Moment, dass Sprache nicht selbstverständlich da ist, sondern immer irgendwie überraschend, fast überraschend auftaucht.
Unsicherheiten und Überraschungen, Nähern und Entfernen zeichnen Shoghis Prosagedichte aus. Sie erzählen keine Geschichten, sondern bringen Situationen, Orte, Zeiten und Personen zusammen. Etwa Blicke aus einem Hamburger Fenster mit Reflexen auf eine Kindheit in Isfahan. Erinnerungen an den Vater und die Natur mit ihren Zedern, Ziegen und Grillen. Wichtig sind Sinnlichkeit und Anschauung. Erst danach kommen Gedanken und Assoziationen.
Ich versuche, das, was ich schreibe, auch körperlich zu empfinden. Nicht nur als etwas Abstraktes, was sich jetzt da auf dem Papier abspielt, sondern wenn ich schreibe, gehe ich herum und entwickle die Sätze beim Gehen. Also bei Bewegungen, beim Radfahren oder beim Hinausgehen, durch den Flur gehen oder ins Zimmer hineinkommen, beim Kochen und so weiter. Ich muss das Gefühl haben, dass am Anfang eine Verbindung mit dem Körper da ist.
Nicht immer sind die Verbindungen von Sätzen, Bildern, Räumen und Zeiten verständlich. Doch sie schaffen eine schwebende poetische Welt mit einem inneren Gleichgewicht, die sofort glaubhaft wirkt. Eine poetische Welt, die auch von Unbewusstem und Fantasien geprägt ist.
Man spürt so ein unbewusstes Knistern. Also man spürt so ein Knistern, das man nicht zu fassen kriegt. Also ich konstruiere das Gedicht ja nicht, sondern es ergibt sich. Also irgendwann weiß ich, ja, jetzt stimmt es. Jetzt stimmt es. Obwohl die Verknüpfung erst einmal seltsam erscheint. Aber ich spüre sehr deutlich, jetzt ist es irgendwie richtig. Es wird über Zugluft gesprochen, über Zeitgefühl, wenn die Sprache wechselt. Eine Zahl, eine Geste und ein anderes Wort haben wehgetan. Ein Fußweg, ein Werktag, leicht überall oder stempelt noch Schafe hinter Isfahan. Eine klare Stimme stellt Zedern auf. Der Vater bewegt sich über viele Jahre mit einer Schale Obst über Schlafterrassen oder geht mit der Freude, die das Kind an ihm hatte, in sein Büro.
Farhad Shoghi übersetzt auch Lyrik aus dem Persischen ins Deutsche. Prosagedichte werden im Iran allerdings kaum geschrieben, sagt er. Anders als im europäischen und nordamerikanischen Raum, wo die Autorinnen und Autoren die Texte der anderen wahrnehmen, über Zeiten und Grenzen hinweg.
Mein Eindruck ist, dass das Prosagedicht in einer gewissen Weise sich für das Übersetzen anbietet. Es ist keineswegs leichter zu übersetzen, aber da ihm die Ordnung des Verses fehlt, habe ich besondere Chancen beim Übersetzen. Und wenn man sich die Geschichte des Prosagedichts anschaut, stellt man fest, dass es einen enormen Austausch über Sprachgrenzen, auch über Zeiten hinweg gibt. Ja? Prosagedichte bilden gleichsam ein Netz zwischen Gedichten und Autoren, die sich keineswegs auf eine nationale Geschichtsschreibung einlassen.
Erklärt Armin Schäfer. Im deutschsprachigen Raum schreiben heute etliche Autorinnen und Autoren Prosagedichte. Neben Uljana Wolf, Michael Dornhauser und Farhad Shoghi etwa Daniela Seel, Lea Schneider, Katharina Hacker oder Vale Zaya.
Ich sehe Monika Ring, Steffen Popp, eine ganze Generation jüngerer oder nicht mehr ganz so junger Autoren, die mit dieser eigentümlichen Gattungsform experimentieren und arbeiten, die auch übersetzen. Steffen Popp hat Ben Lerner, einer der wichtigen amerikanischen Autoren, die Prosagedichte schreiben, übersetzt. Anja Utler hat Ann Carson übersetzt.
Das Prosagedicht ist in Büchern vielstimmig präsent. Dennoch bleibt es angesichts der Blüte, die Lyrik seit einigen Jahren erlebt, eine Randerscheinung.
Es fehlt eigentlich eine Anthologie des Prosagedichts im deutschsprachigen Raum,
meint Uljana Wolf.
Und ich denke nicht, dass es schwer wäre, da bis in die Gegenwart hin eine ganz starke Sammlung eigentlich herzustellen. Denn dass man hier nicht von so einer Tradition des Prosagedichts spricht oder es auch nicht wahrnimmt, hat eben, ich weiß es nicht, ich vermute mit einer gewissen, auch traditionsbehafteten Wahrnehmung im Deutschen zu tun, ja, einer doch problematischen Erhöhung des weihevollen Einzelgedichts mit seiner klassischen Zahlenstruktur als Inbegriff der Wortkunst quasi. Und diese Erhöhung fällt ja dem Gedicht eigentlich auch oft auf die Füße, weil alles an Experimentierfeldern, Langgedichte, Prosagedichte, dokumentarische Gedichte, translinguale Gedichte, es eigentlich schwer haben, in der Rezeption anzukommen. Und das heißt eben auch eigentlich, ja, in der Schule anzukommen und überhaupt wahrgenommen zu werden.
Ein klarer Auftrag also an Verlage. Kümmert euch stärker um Prosagedichte.
Wenn es stimmt, dass wir in einem Zeitalter der Singularitäten leben, ja, wie das Soziologen, wie zum Beispiel Andreas Reckwitz, denken, dann scheint mir das Prosagedicht die Singularität par excellence zu sein. Ein literarischer Text, der auf seine Einzigartigkeit, Besonderheit, Individualität besteht und dies nicht naiv, sondern reflektiert tut.
Grenzüberschreiter, das Prosagedicht von Matthias Kussmann. Es sprachen Alexander Rajun, David Ruland und Annika Mauer. Ton Ralf Perz. Regie Stefanie Lasay. Redaktion Jörg Plath. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.
Oder wie Uljana Wolf über die Arbeit an dieser widerspenstigen Form zwischen Lyrik und Prosa sagt.
Das Wichtigste ist eigentlich, dass man sich selbst und die Sprache überraschen lässt und auch verloren gehen kann darin.